Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf, mal wieder. Das freut mich sehr und Siegfried Winkler und ich sind ja auch durch die Arbeit in der Evangelischen Allianz die letzten Jahre sehr verbunden gewesen. Wir haben immer wieder mal auch über Gemeinde geredet. Es gibt wenig Gemeinden in Deutschland, von denen ich auch vom Hören sagen, so viel weiß wie über diese Gemeinde. Es ist einfach schön, heute mal hier sein zu dürfen und mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. Haben Sie gemerkt, was ich eben getan habe? Ist das jedem eigentlich bewusst, was das heißt, wenn ich die Hände so ausbreiten kann? Ich hätte sie auch so lassen können, braucht sich jetzt keiner irgendwie drüber viel Gedanken zu machen, aber für mich ist es eine sehr einladende Geste. Und wenn ich dann sagen darf, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich darf das. Ich darf das einfach so sagen. Und ich glaube, es sind nicht nur Worte, sondern es steckt eine Wirklichkeit dahinter. Ich spreche Ihnen, euch zu, dass die Gnade und die Liebe und die Gegenwart des Geistes, die Gemeinschaft des Geistes in deinem Leben eine Rolle spielen. Wenn das kein Grund ist zu danken. Es sind so viele Dinge, die wir oft so selbstverständlich nehmen. Viele achten bei diesen liturgischen Stücken, die manche noch aus kirchlichen Gottesdiensten kennen, schon gar nicht mehr auf den Text, weil sie sozusagen der Meinung sind, das ist jetzt das Zeichen dafür, dass es gleich losgeht. Aber eigentlich ist es schon längst losgegangen. Denn was kann mir eigentlich in einer Predigt, in einem Gottesdienst noch mehr geschenkt werden als genau das? Dass mir die Gnade Gottes und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die Gott mit mir lebt, so in mein Leben und so in mein Herzen fallen, dass ich neu ermutigt und bestärkt unterwegs bin. Was kann mir mehr geschenkt werden? Ich finde es ganz fantastisch. Und als ich Pfarrer in einer ganz normalen Kirchengemeinde war, durfte ich das auch noch mehr, als ich es ehrlich gesagt heute tue, was mir manchmal leid tut. Ich habe es so geliebt, mit dem Kirchenjahr zu leben. Ich habe es so geliebt, mit den Feiertagen des Kirchenjahres zu leben. Weil da so unglaublich viel drinsteckt an Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Nicht wahr? Warum haben wir kirchliche Feiertage? Weil wir die großen Taten Gottes feiern wollen. Weil wir feiern wollen, dass Gott ein Gott für uns ist. Jedenfalls soweit wir diese großen Taten Gottes verstehen. Oder wer wollte sagen, dass wir wirklich verstanden hat, abschließend verstanden hat, was es heißt, dass Gott Mensch wird, Weihnachten. Was es heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, Karfreitag. Was es heißt, dass der Tod ihn nicht halten konnte, dass er auferstanden ist, Ostern. Dass Gott uns seinen Geist schenkt, Pfingsten. Wer wollte sagen, dass wir das, was das bedeutet, wirklich vollends erfasst und verstanden haben? Ich habe viele Jahre Theologie studiert und ich weiß, dass ich nur anfange, etwas davon zu verstehen. Und einer der profiliertesten und gebildetsten Theologen der Vergangenheit war ja Karl Barth. Und man hat ja immer über Karl Barth ein bisschen geschmunzelt mit seiner kirchlichen Dogmatik, die ja nun wirklich also monströs eine Regalwand in einem Brett füllen kann. Und man hat ja immer gesagt, der liebe Gott würde Karl Barth noch nicht sterben lassen, weil er ganz gespannt darauf wäre, was der liebe Karl Barth noch alles über ihn herausfindet. Wir können viel herausfinden, aber ergründen, tief ergründen, was das heißt, Gott ist für und mit uns, werden wir in dieser Zeit und in diesem Leben nie. Und ich finde, es macht auch demütig. Weil das bedeutet, dass auch bei dem anderen ein Wissensteil, eine Erkenntnis sein könnte, die mich jetzt reich macht. Die mich beschenkt, die Gott jetzt in mein Leben geführt hat, damit mein Leben dadurch etwas mehr von dem Reichtum und der Fülle der Gegenwart Gottes spüren, schmecken und erleben darf. Es gibt so eine Grundunterscheidung, die ich im Theologiestudium kennengelernt habe und die mich bis heute wirklich prägt. Also viele bezweifeln das ja, man kann richtig viel lernen im Theologiestudium, will ich nochmal sagen. Ne? Westermann hat als einer der ersten von den zwei Dimensionen des Handelns Gottes gesprochen. Dass Gott in dieser Welt handelt, indem er segnet, und dass Gott in dieser Welt handelt, indem er rettet. Und ich finde diese Grundunterscheidung sehr wichtig und wertvoll, gerade am heutigen Tag. Wir alle stehen unter dem Segen Gottes. Denn der Segen und das Segenshandeln Gottes hat etwas damit zu tun, dass Gott eine Welt geschaffen hat. Eine Welt, die in einer unglaublichen Weise, jetzt kommt ein technischer Ausdruck, funktioniert. Eine Welt, die von uns Menschen kaum klein zu kriegen ist, obwohl wir uns gehörig anstrengen und langsam echte Erfolge haben. Eine Welt, die aus Menschen besteht, die in sich einen solchen Reichtum darstellen, eine solche Komplexität an Schöpfungskraft, dass bis heute im 21. Jahrhundert die Medizin noch nicht wirklich verstehen kann, was an vielen Stellen einem Menschen geschieht. Wir nennen das das segnende Handeln Gottes, das sich Tag für Tag ereignet, Minute für Minute, ohne dass wir etwas tun. Ich bin vor 12 Wochen auf mein Knie gefallen und dachte mir, das geht wieder weg und bin auch keiner, der gleich zum Arzt rennt. Und dann hatte ich Urlaub und da muss man eh nicht viel laufen, war alles gut. Und danach waren wir eine Woche mit einer Gruppe in Chicago beim Kongress und wir sind viel gelaufen. Ich habe gemerkt, es wird nicht gut. Und ich habe auch eben sehr zugehört, als Sie so erzählt haben, wofür Sie dankbar sind. Das hat ja oft etwas damit zu tun, dass etwas nicht mehr funktioniert. Dass das Segenshandeln Gottes, das wir oft so stillschweigend voraussetzen, unterbrochen wird. Dann merken wir erst, es ist nicht selbstverständlich. Ja? Und mein Arzt hat mir dann, als ich mein Knie habe untersuchen lassen, gesagt, Herr Diener, haben Sie keine Probleme gehabt mit dem Knie? Sag ich, nö, bis jetzt nicht, sagt er. Das ist mir vollkommen unerklärlich. Ja? Also Ihr Meniskus auf der Innenseite ist nicht existent, kein Knorpel mehr da, Sie haben so eine starke Arthrose, Sie dürfen schon lange gar nicht mehr laufen können mit dem Knie. Hey, es ist fantastisch, dass es so lange funktioniert hat. Ja? Versteht ihr, wir stehen alle und wir leben alle mit diesem segnenden Handeln Gottes. Und oft, wenn es nicht funktioniert, wenn es schief geht, dann kommt die große Entrüstung. Ey, ja, wieso ich? Warum das? Aber eigentlich leben wir davon, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass er sie erhält. Das hat er uns versprochen, bis zu seinem Ziel. Und dann handelt Gott durch sein Rettungshandeln, indem er in die Abläufe dieser Welt eingreift, indem er das tut, was nur Gott tun kann, indem er sich nicht unbedingt und ausschließlich der Naturgesetze, die er geschaffen hat, bedient, sondern indem er andere Wege geht. Ich glaube, dass Gott das kann, weil sonst Glaube keinen Sinn macht. Denn man mag sich noch streiten wollen darüber, ob das mit der Jungfrauengeburt nun wirklich so war oder nicht. Wohlgemerkt, ich habe nur gesagt, man mag sich streiten wollen. Ich habe nicht gesagt, was meine Meinung dazu ist. Aber spätestens beim Thema Auferstehung hört es dann auf. Ich habe so viele Menschen beerdigt im Laufe meines Dienstlebens. Und wenn man am Grab steht, dann muss man sich schon klar machen, ob man das jetzt glaubt, was man da sagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Gott handelt segnend und Gott handelt rettend. Und beides zusammen gibt die Art und Weise, wie Gott uns Menschen in dieser Zeit unterwegs ist. Und das Erntedankfest, das wir heute feiern, ist eines der wenigen großen Kirchenfeste, das sozusagen dem segnenden Handeln Gottes gewidmet ist. Das etwas damit zu tun hat, dass bei uns immer noch Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tagen und Nacht unser Leben bestimmen. Es hat, auch wenn wir sozusagen von den natürlichen Abläufen viel weiter entfernt sind als früher, etwas zu tun, zum Beispiel mit dem Dank für Landwirtschaft, für die vielen, die bei uns in unserem Land immer noch dafür sorgen, dass wir mit den natürlichen Gütern des Lebens Tag für Tag versorgt sind. Es hat etwas damit zu tun, dass wir in den Erfahrungen des eigenen Alltages immer schon sagen dürfen, wir sind gesegnete Menschen. Und dann kommt die spannende Frage, wie feiern wir solche Feiertage? Wie feiern wir die großen Taten Gottes? Wie feiern wir das rettende Handeln Gottes? Und wie feiern wir das segnende Handeln Gottes? Wie tun wir das auf die richtige Art und Weise? Und da finde ich es ganz genial, dass der Predigttext, der sozusagen heute über diesem Sonntag steht, genau wie ein passendes Profil zu diesem Tag ist, dass er uns an dieser Zeit und an diesem Tag wirklich helfen kann. Ich lese uns aus Jesaja 58 die Verse 6 bis 12. Es ist eine Gottesrede, also Gott spricht hier zum Volk Israel. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und ein Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Und jetzt geht der eigentliche Text los. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, sieh, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, die es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Herr, wir bitten dich, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ihr lieben Geschwister, ihr könnt sagen, das ist ein Text über das Fasten. Was hat das mit Erntedank zu tun? Ich glaube, dass es sehr angebracht und richtig ist, dass wir sozusagen die geistlichen Rituale, das, was wir im geistlichen Vollzug leben, immer wieder der Prüfung unterziehen, wie das dieser Text mit der Thematik des Fastens macht. Und ich werde jetzt nicht den Text sehr intensiv in seiner damaligen Zeit auslegen, weil ich glaube, dass es an anderen Stellen im Alten und Neuen Testament Texte mit derselben Grundaussage gibt, sodass ich glaube, dass es legitim ist, die Texte aus ihrer Zeit ein Stück weit herauszunehmen und sie als Anspruch, als Zuspruch und Anspruch Gottes auch in unsere Zeit, heute 2017, 1. Oktober, wirklich hineinzustellen. Und wenn ich das, was sozusagen Gott hier anklagend seinem Volk gegenüber sagt, richtig verstehe, dann kritisiert er ein bestimmtes Modell, wie wir als glaubende Menschen, als Menschen, wie wir mit Gott unterwegs sind, unsere Feiertage vielleicht versucht sein könnten zu feiern. Ich will diese beiden Modelle, wohl wissend, wie schwierig das jetzt wird, dass ich nicht falsch verstanden werde, mal das Gott, das Modell intim und das Modell sozial nennen. Modell intim und Modell sozial. Nicht wahr? Es gibt sozusagen eine Glaubenspraxis, eine Frömmigkeit, die ganz, ganz starken Wert legt auf das Verhältnis zwischen mir und meinem Gott. Und dieses Verhältnis wird gepflegt und in diesem Verhältnis wird gelebt. Und da tue ich aber auch wirklich alles, dass alles in Ordnung ist. Ich habe eben durch die Fragen von Siegfried Winkler etwas herausgefordert, davon gesprochen, dass wir als Pietismus, als Gemeinschaftsbewegung ein bestimmtes Glaubensprofil haben. Da gehört das mit hinein, dass die Beziehung, dass die Pflege der Beziehung zu Gott einen eigenen Wert hat, dass sie wichtig ist. Und ich kann das nicht genug unterstreichen, dass das so ist. Gott möchte als Gott gepriesen, gelobt und anerkannt werden. Aber das Problem ist mit allem, egal von was wir reden, alles, was wir auf dieser Welt haben und was uns Gott schenkt, kann gebraucht und missbraucht werden. Es gibt nichts, was nicht gut gebraucht und falsch missbraucht werden kann. Das wird erst aufhören, wenn Gott die Welt neu macht. Bis dahin können wir alles zum Segen und zum Fluch verwenden. Und so kann auch eine tiefe und intime Gottesbeziehung, die mir eigentlich zum Segen gedacht war, zum Fluch werden. So kann das, was sozusagen aus dem Reichtum der Beziehung mit Gott heraus mein Leben gestanden soll, mich von Gott fernhalten. Martin Luther hat davon gesprochen, dass das große Problem des Menschen ist, dass er ein Homo incurvatus se ist, ein in sich verkrümmter Mensch. Dass er von sich aus gar nicht sich Gott zuwenden kann. Er ist sozusagen in dieser ganz in sich zusammengekrümmten Position. Und dass für mich in den letzten 20, 30 Jahren im Blick auf mein eigenes Leben zuallererst so frappierende und frustrierende und auch ernüchternde und mich auch in Frage stellende ist, man kann auch fromm ein in sich verkrümmter Mensch sein. Man kann auch fromm sozusagen an der Wirklichkeit der Beziehung Gottes, wie er sie möchte, vollkommen vorbeigehen. Und Gott redet hier mit seinem Volk, die sozusagen eine Praxis des Fastens in ihrem geistlichen Leben als fromme Juden aufgebaut hatten, von denen er nur sagen kann, was ist das eigentlich? Wie könnt ihr auf die Idee kommen, dass diese Art der Frömmigkeit etwas zu tun hat, mit mir nachzufolgen? Wie könnt ihr glauben, dass ich so etwas will? Wie könnt ihr glauben, dass darauf auf ein Segen liegt, wenn ihr in Sack und Asche und mit gesenkten Häubern und grießcremigem Gesicht ein paar Tage lang nichts esst? Nochmal, ich sage nichts gegen die richtige Art des Fastens. Es gibt ja in jeder Gemeinde ein paar Fastenprofis. Sondern ich sage etwas dagegen, dass wir manchmal in den frommen Vollzügen, angefangen vom Zeugnisgeben über die stille Zeit, ganz schnell in uns verkrümmte Menschen werden können. Es geht eigentlich gar nicht mehr um Gott. Es geht um unseren eigenen frommen Puls. Es geht eigentlich gar nicht mehr um die Rechtfertigung aus Gnade, sondern uns rechtfertigt, dass wir die frommen Sitten und Gebräuche treu und verlässlich durchführen und aufrechterhalten. Wir sind gar nicht mehr diejenigen, die auf die Gnade Gottes vertrauen, sondern wir vertrauen auf das, was wir gelernt haben und was wir nun selbst auch wirklich glauben, tun zu können. Ich nenne das Modell intim. Und der Gott des Alten und Neuen Testamentes ruft seinen damaligen Nachfolgern zu, wie falsch dieses Modell ist. Es wird im Laufe des Textes deutlich, dass das Menschen sind, die, obwohl sie Religiöses vollziehen, die Stimme Gottes schon lange nicht mehr hören. Denn Gott sagt, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Es sind, so wird es deutlich, Menschen, die krank sind. Das heißt, deine Heilung wird schnell voranschreiben. Es sind Menschen ohne Kraft und Menschen, die da, wo sie unterwegs sind, nur zerbrochene Mauern und eingerissene Mauern und tiefe Gräben hinterlassen, aber nichts Verbindendes. Es gibt ein Glaubensmodell, das den Menschen neue Jochs auflegt, das sie in ihrer Angst belässt und das permanent das Urteil über andere spricht. Und Gott sagt, dieses Modell intim, dieses Modell ich und mein Gott, man achte auf die Reihenfolge, ich und mein Gott, das bringt dich nicht zu mir hin, sondern es führt dich zu mir weg. Wie feiern wir dann die Feiertage Gottes? Wie fasten wir richtig und wie feiern wir richtig Erntedank? Wie gehen wir sozusagen mit dem Herzen Gottes eins in eins an solchen großen Tagen? Wenn wir unseren Text lesen, wird es sehr deutlich. Ich habe das Modell sozial genannt. Es gibt in diesem Text überhaupt gar nicht die Möglichkeit, die Dimension des Fastens nur auf das Verhältnis des Gläubigen zu Gott zu beziehen, sondern das richtige Fasten, sagt Gott, hat etwas damit zu tun, dass du das zwischenmenschliche Unrecht unter euch wegräumst. Wohlgemerkt, es geht nicht darum zu sagen, dass das Modell Intim, also die Gottesbeziehung an sich, nicht auch ein Recht und eine Bedeutung hätte. Aber sie ist in der Heiligen Schrift aber immer und immer überall verbunden mit der Beziehung der Menschen zueinander. Es gibt keine Vertikale der Gottesbeziehung ohne die Horizontale. Und viele Theologien und vieles Gemeindeleben scheitert daran, dass es krampfhaft versucht, diese Dinge in irgendeiner Weise auseinanderzunehmen. Aber es gelingt nur im Miteinander dieser beiden Ebenen. Das, was ich untereinander tun kann, kann ich nur, weil Gott mich beschenkt. Aber wenn Gott mich beschenkt, dann wird es durch mich hinfließen zu den Menschen, die es brauchen und die darauf warten. Und wehe dem, der aus der frohen Botschaft für alle Welt nur noch eine frohe Botschaft für das eigene Leben macht. Das ist so ein bisschen auch meine Kritik an der Lobpreisentwicklung der vergangenen 10, 15 Jahre. Ja, dass man ganz, ganz tief und lange hinschauen und lesen und gucken muss, bis man in der ganzen Lobpreisliturgie Texte findet, die nicht nur von mir und meinem Gott sprechen und wie toll er ist und wie sehr ich ihn lieb habe und was er alles mit meinem Leben noch anfängt. Aber die Beziehung des Miteinanders, des Einsatzes für Menschen findet man im Lobpreis sehr selten. Nun kann ich verstehen, dass alles in der Kirchengeschichte im Pendel funktioniert. Ja? Wenn also eine bestimmte Musikrichtung bestimmte Dinge unterbelichtet hat und Lobpreis war unterbelichtet, dann kommt definitiv etwas, was es stark überbelichtet. Und wenn ich jetzt sozusagen das Extrem kritisiere, nehme ich nicht ernst, was das Gute dabei ist. Ich bin ein großer Freund von Lobpreismusik, will ich damit sagen. Aber sie braucht die Korrektur, dass der Blick nicht nur auf mein Verhältnis zu mir und Gott fällt, sondern dass da hineinkommt, wozu Gott mich in dieser Welt geschaffen hat und gebrauchen will und senden will und mein Leben neu machen will. Und da gibt es an diesem Text ganz eindeutig drei Dimensionen. Das Modell sozial, das Modell Gottesbeziehung, vertikale Beziehung zu den Menschen, horizontale, besteht in diesem Text aus drei Stichwörtern. Menschen, die so fasten, Menschen, die so die Feiertage feiern, sind für Menschen. Menschen, die für andere sind. Sie sind für andere, indem sie befreien. Sie sind für andere, indem sie für andere sorgen. Sie sind für andere, indem sie Fürsprecher der anderen sind. Nicht wahr? Eigentlich ist es ganz logisch, oder? Unser christlicher Glaube ruht auf dem Für, Gottes für uns gestorben. Wie können wir einen christlichen Glauben überhaupt nur denken, der dieses Für, diese Stellvertretung Gottes nicht mehr im Zentrum hat? Aber wie können wir glauben, wenn das Für Gottes für uns im Zentrum steht, dass es eine Form christlichen Glaubens geben könnte, die das Für im Verhältnis zu den Menschen jetzt nicht genauso in den Mittelpunkt stellt? An der Stelle ist Gott sehr klar und deutlich. Und diese Verse, die wir vorhin gelesen haben, die treffen jedes Mal mein Herz. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Und jetzt so diese absolute Aussage. Reiß jedes Joch weg. Kann man es deutlicher sagen? Was heißt das in unserer heutigen Zeit? Wenn man weiter unten liest, dass davon die Rede ist, dass die Elenden, wohlgemerkt die Elenden im Hebräischen, ein anderes Wort, was sich nicht nur auf körperliche Not bezieht, dass die Elenden gesättigt werden sollen, dann ist klar, dass damit nicht nur die rein materielle Dimension gemeint ist, schon damals nicht. Und dann ist klar, dass mit dem Befreien auch nicht nur die rein materielle Dimension von Versklavung gemeint ist, so wichtig sie auch heute in unserer Zeit ist. Sondern wo legen wir Menschen Joche auf, die nicht die Joche Gottes sind? Wo unterdrücken wir Menschen, halten sie in Unfreiheit, in Abhängigkeit von uns, anstatt sie in die Freiheit der Kindschaft Gottes zu führen? Wer das Modell sozial lebt, der befreit Menschen zum Leben in der Gemeinschaft mit diesem Gott. Nicht wahr? Und dann ist die Rede davon, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Diese Perikopenreihe, die diesen Text am Ende Dank heute vorschlägt, ist ja nicht erst gestern entstanden. Da hat jetzt keiner irgendwie versucht, Texte zu finden, die auf die von mir vorhin angesprochene aktuelle Situation irgendeinen Bezug hätten. Das ist ein altes, viele tausend Jahre altes Bibelwort. das deutlich sagt, dass es niemanden geben kann in der Nachfolge dieses Gottes, der nicht ein tiefes Herz für die Hungrigen, für die Verfolgten, für die nach Hilfe Suchenden hat. Und mir ist völlig unbegreiflich, wie man in der Nachfolge dieses Gottes auf Mauern und Abgrenzungen und Obergrenzen und was auch immer setzen kann. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die tiefe Wucht dieser Worte wirken zu lassen. Niemand kann angesichts der Nöte, in denen wir heute in dieser Welt leben, sein kleines Glück bewahren. Niemand darf sich aber auch zuständig erklären für alles Leid. Es ist gemeinsam und miteinander zu tragen. Und ganz gewiss stehen wir in schwierigen Prozessen. Für mich ist einer der wirklich immer noch schönsten Bilder der letzten Jahre Bilder vom Hauptbahnhof in München. Und auch wenn Menschen sagen, dass das damals ein Hype der Gefühlsduselei gewesen sei und dass wir jetzt bei den wirklichen Problemen angekommen seien, können wir nicht die Gefühlsduselei von damals und die vermeintlich wirklichen Probleme von heute zusammenwerfen und daraus eine Haltung machen, die wirklich Sinn macht? Können wir so nicht sagen, dass wir die Probleme sehen und die Nöte und dass wir sie miteinander angeben, aber in diesem Grundgeist, der diese Schrift uns hier nennt, in diesem Grundgeist der Fürsorge, brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Ich glaube nicht, dass es im Geistlichen eine Haltung geben kann, die primär Angst darum hat, dass man selbst nicht mehr genug hat. Darf ich das nochmal sagen? Ich glaube nicht, dass es im Geistlichen eine Haltung geben kann, die primär von der Angst bestimmt wird, dass man selbst nicht mehr genug hat. Sondern das, was die Heilige Schrift uns sagt, an vielen, vielen Stellen ist, sorge du für deinen Bruder und Gott sorgt für dich. Und manchmal habe ich die Angst, dass wir das umkehren. Dass wir sagen, wir wollen ja helfen, aber für uns muss es auch reichen. Wir haben es ja auch erarbeitet und ein Staat ist ja keine Kirchengemeinde. Unsere Sozialsysteme sind nicht endlos. Ja, das ist alles richtig. Aber es ist nicht erstaunlich, dass diese sogenannte Flüchtlingskrise in eine Zeit fällt, in der es wirtschaftlich betrachtet Deutschland so gut ging wie noch nie? Ist es nicht irgendwie ein Zeichen dafür, dass in diesen Tagen, wo wir um so vieles ringen müssen, wir hören von fast Vollbeschäftigung und von noch nie im vergleichbaren Maße andauernden Wirtschaftswachstum. Ich rede die Probleme nicht klein, aber ich glaube, Gott gibt uns viel Grund, um auch in unserer heutigen Zeit diese Probleme wirklich anzugehen. Pfarrer und Prediger sind keine Politiker, wir haben nicht die besseren Konzepte, aber die Grundhaltung, die darf ich sagen. Eine Grundhaltung der Fürsorge ist im Glauben durch keine andere Haltung zu ersetzen. Eine Grundhaltung der Fürsorge, die übrigens in diesem Text deutlich formuliert, auch nicht endet vor der eigenen Familie. Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Gott hat uns auch in ganz bestimmte Bezüge in unserer Welt hineingestellt und in diesen Bezügen zu leben ist unsere Aufgabe, sie zu gestalten ist unsere Aufgabe. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das auch sagen lassen, dass die Armen und die Gefangenen nicht immer nur woanders sind. Oft sind sie in unserer Familie, da wo es am schwierigsten ist. Oft sind die, die wir lossprechen sollten, wo wir Fürsorge zeigen sollten, die, mit denen es uns am allerschwersten fällt. Und ich weiß, von was ich rede. Aber das Modell sozial, zu dem Gott uns einlädt, weil er uns seine Liebe und seine Gnade schenkt, hat etwas zu tun mit Befreiung, hat etwas zu tun mit Fürsorge und hat etwas zu tun mit Fürsprache. Das ist das Dritte. Wenn du in deiner Miete niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest. Ich liebe an den biblischen Texten, dass sie so konkret sind. Mit Fingern zeigen, nicht übel reden über andere. Es gibt ein Sprechen, das andere klein macht. Es gibt ein Sprechen, das die Distanz zu anderen formuliert. Es gibt ein Sprechen, das die anderen ermutigt und aufbaut. Das ihnen hilft, von da an, wo sie stehen, wieder neu ihren Weg mit Gott zu finden. Gott möchte, dass so wie das Volk Israel sozusagen ein Fremdkörper in der damaligen Zeit war und wie dieses Volk eine andere Lebensgestaltung wählen sollte aus der Treue ihm gegenüber, so möchte Gott, dass wir eine andere Lebensgestaltung wählen, die nichts zu tun hat mit Kleinmachen und Abstand signalisieren und dem mal zeigen, was eine Hake ist, sondern die den anderen ernst nimmt und ihn aufbaut. Und dann, ihr lieben Geschwister, haben wir einen Text vor uns, der mit Bildern redet, wie man es mit Worten gar nicht besser kann. Dann wird dein Dunkel sein wie der Mittag. Dann wirst du ein Garten sein, der immerwährend blüht. Eine Wasserquelle, die nie an Wasser verliert. Ich habe eben davon gesprochen, dass eine der großen Herausforderungen für uns alle, als Christen in diesem Land, egal wie wir geprägt sind, eine der größten Herausforderungen in diesem zunehmend säkular werdenden Land ist es, wie wir die Kräfte, die dem Glauben innewohnen, so sprudeln lassen, so leuchten lassen, dass Menschen sich davon angesprochen fühlen, dass Menschen sagen, das möchte ich auch haben. Dass wir sozusagen nicht auffallen dadurch, dass wir das, was andere haben, kleinreden müssen, damit Platz wird für Gott. Sondern wie in der Mitte dieses reichen Lebens, das viele Menschen führen, sie das Licht des Glaubens sehen, die Blüten des Glaubens, das immer fließende Wasser des Glaubens und sagen, egal was ich habe, ich merke, mir fehlt noch was, das möchte ich haben. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass dieses Erntedankfest, dass diese symbolischen Gaben, die wir hier vorne sehen, etwas widerspiegeln von dem Reichtum, von der Blühkraft des Glaubens. Und dass wir merken, Gott will, dass wir nicht einfach ein Modell intim leben, ich und mein Gott, sondern dass wir aus dieser Beziehung heraus mit Gott Kraft schöpfen, um ein Modell sozial zu leben, das uns zu Menschen macht, die andere befreien, die für andere sorgen und die Fürsprecher sind für andere. 1985/86 war ich für ein halbes Jahr in den USA. Und ich kannte niemanden dort in dieser Gemeinde. Mich hatte jemanden empfohlen. Ich habe dort studiert und gleichzeitig habe ich noch in der Gemeinde ein Praktikum gemacht. Und in dieser Gemeinde wurde ich dann fast jeden Tag irgendwo zum Essen eingeladen. Das ging so die ersten 4 Wochen gut. Und als ich 10 Kilo zugenommen hatte und die Leute auch ein bisschen müde wurden vom vielen Kochen, haben wir den Rhythmus etwas verringert. Aber bei einer Familie und besonders bei einer Frau war ich die ganze Zeit durch das halbe Jahr einmal die Woche. Und ich habe mich jede Woche auf diesen Tag gefreut und auf dieses Mittagessen. Nicht nur, weil sie eine exzellente Köchin war, sondern weil das Gespräch um dieses Essen herum mir so unglaublich gut getan hat. Ich bin nach den 2 Stunden, die ich bei ihr verbracht habe, jedes Mal rausgekommen wie neugeboren. Eine ältere, kleine Frau, die mir nicht einfach nach dem Mund geredet hat, die mich nicht einfach so betüttelt hat und mit viel Charme mir den Eindruck vermittelt hat, ich sei das einzige männliche Wesen auf der Welt, sondern jemanden, der mich ganz ernst genommen hat in meiner schwierigen Rolle, fremd, kennt niemanden, teilweise noch Sprachprobleme. Wie geht's dir bei uns? Wie geht's dir mit dem American Way of Life? Wie kommst du zurecht? Was brauchst du? Wie sieht's mit deinem Glauben aus? Wer ist Gott für dich? Und als dieses halbe Jahr fast rum war, habe ich sie gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, wie gut mir das mit dir getan hat? Wieso bist du so? Was macht dich so? Und damals hat sie mir ein Buch gezeigt. Das Buch trug den Titel Balcony People, Balkonmenschen. Und die Geschichte dahinter war, dass jeder Mensch in seinem Leben sich entscheiden kann, ob er ein Balkonmensch ist oder ob er ein Niederdrücker ist, ob er Menschen in der Begegnung mit sich erhebt oder ob er sie erniedrigt und klein macht. Und diese Frau hat mir an diesem Tag erzählt, dass sie aufgewachsen ist unter lauter Niederdrückern, dass sie ihr ganzes Leben lang als Kind und als Jugendliche immer nur niedergedrückt wurde, dass sie immer klein gemacht wurde, dass sie immer auf die Fehler hingezeigt wurde. Und dass das tiefste Geschenk, das Gott ihr, als sie Christin wurde, geschenkt hat, war, dass sie verstanden und gelernt hat, Gott ist wie ein Balcony Man. Gott hebt mich hoch. Gott liebt mich unendlich. Wenn ich der einzige Mensch auf dieser Welt wäre, Gott wäre für mich gestorben. Gott möchte, dass mein Leben reich wird in der Begegnung mit ihm. Und seit diesem Tag hat sie angefangen, ihren Wesen und ihr Charakter verändern zu lassen. Sie hat sich dafür entschieden, ein Balcony Woman für andere zu sein. Eine Balkonfrau, jemand, die andere hochhebt. Jemand, der nicht mit dem Finger zeigt, jemand, der die Gräben nicht vertieft, jemand, der die Mauern nicht neu aufbaut, sondern die sie niederreißt und die Wege ebnet und dafür sorgen, dass Menschen atmen und leben können. Das war 1986. Inzwischen sind 31 Jahre vergangen. Und noch immer denke ich an diese Frau. Und noch immer, obwohl sie längst verstorben ist, hoffe und bete ich, dass Gott ein bisschen von einem Balkonmenschen aus mir macht. Jemand, der andere befreit. Jemand, der für andere spricht. Und jemand, der für andere sorgt. Wenn wir heute Erntedank feiern, dann lasst uns das so tun, dass die Fülle, die Gott uns schenkt, durch uns hindurchfließt zu den Menschen. Denn dazu hat Gott uns berufen.